hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Aloha und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW und ich begrüße euch und würde sagen, wir starten hier schon in die nächste. Ich bin heute Abend ein bisschen, ich merke es schon. Es wird eine lustige Sendung, muss ich sagen. Ich habe zwei ganz tolle Ladies hier im Studio und zwar die Lena und die Doro zu dem Thema staatlich geprüfte Frauen. Grüße euch und herzlich willkommen hier bei Steve's Queer World bei einem chaotischen Abend, den ich heute hier schon so ankündige.
Danke.
Hallo, hallo.
Guten Abend.
Ihr müsst bitte dann immer ein bisschen euch mit dem Mikro da arrangieren, dass ihr genau da reinsprecht, damit wir euch auch alle schön hören. Das Thema staatlich geprüfte Frauen, wer sich jetzt noch nichts darunter vorstellen konnte und nicht fleißig die Werbung für die Sendung gelesen hat, es geht um zwei entzückende Frauen, die nicht als Frau in dem Sinne mit einem weiblichen Geschlecht auf die Welt gekommen sind, aber jetzt als Frau leben, verheiratet sind und über all das und einiges mehr und wahrscheinlich über einige Witzlein und so weiter werden wir heute Abend sprechen. Musikalisch geht's um die Geschlechtervielfalt oder die Vielfalt der Geschlechter, habe ich es einfach mal genannt. Und ich hoffe, ich bekomme jetzt keine Anfeindung, denn ich habe einfach zum einen wirklich Transmenschen, die selber im Musikbusiness sind oder Songs, die über Trans oder über Geschlechtertausch und wie auch immer man das alles nennen möchte, wirklich davon handeln. Und da sind auch Lieder dabei, wo ich niemals gedacht hätte, dass es da irgendwie um Männer geht, die Frauen sind oder umgekehrt. Also es wird sehr spannend, sowohl thematisch als auch musikalisch. Wir starten mit einem sehr ruhigen Song von den Manic Street Preachers, die ja eigentlich, glaube ich, ein bisschen härter normalerweise unterwegs sind, aber die haben auch ein Lied darüber geschrieben und auch gesungen, über einen Mann, der wohl lieber eine Frau gewesen wäre. Born a Girl.
Do I look good for you tonight? Will you accuse me as I hide behind these layers of disguise in the mirrors of my own happiness? Space between me and this twisting and changing this fragile body. Mess of a man, but not this mess of a man. Censorship of my skin is screaming inside and from within. There's no room in this world for a girl like
like me, no place around there where I fit in. And I wish I had been born a girl instead of what I am. Yes, I wish I had been born a girl and not this mess of a man. And not this mess of a man. And not this mess of a man. And not this mess of a man.
Born a Girl von den Manic Street Preachers. Sehr melancholisch, aber ich denke, auch die Message, die dahinter steckt, die verlangt sowas einfach auch. Und ich dachte, es wäre ein ganz schöner Einstieg, weil natürlich wird es jetzt auch mit dem Thema allgemein über den ganzen Abend erstreckt, auch immer wieder sehr interessant von der Musik und natürlich auch ein bisschen poppiger, ein bisschen rockiger. Wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, mit der Musik, um einfach auch was zu finden, was wirklich auch zu dem Thema passt. Und ach ja, es waren einige Überraschungen dabei. Doro, Lena, wir haben ja das Programm nochmal ein bisschen umgestrickt. Nachdem meine ersten Fragen so kommen, die Doro dann angerufen, du, das ist das typische Party-Interview. Es gibt auch noch anderen Themen bei Trans. Und das haben wir auch tatsächlich so gemacht. Deshalb gibt's nur einen ganz kurzen Steckbrief von euch beiden und steigen einfach auch dann mal so ein, um erstmal zu erfahren, wer ihr eigentlich seid. Wer von euch beiden möchte denn so starten?
Ich fange mal an, ich stelle mich vor. Mein Name ist...
Kopf geht ins Mikro.
Mein Name ist Lena, ich bin 47 Jahre alt, ich bin in Frankfurt geboren, also quasi
hessisch Mädchen.
Genau, hessisch Mädchen, aber ich lebe im bayerischen Exil sozusagen und habe mal ursprünglich Datenverarbeitungskaufmann gelernt, später Betriebswirtschaft studiert und arbeite jetzt seit 13 Jahren ganz langweilig im öffentlichen Dienst, was aber auch nicht ganz unhinderlich war für den Weg, den wir gegangen sind, weil da ist natürlich sowas wie Offenheit oder Gerechtigkeit für alle das Maß der Dinge und Diskriminierung eher nicht zu befürchten.
Wir werden auch dann gleich jetzt über das sogenannte Outing, es ist ein blödes Wort, aber es gibt kein anderes, werden wir auch gleich nochmal vorher, lassen wir die Doro nochmal ganz kurz ans Mikro und Doro.
Ja, mein Name ist Doro Löbig. Ich bin 56 Jahre alt, wohne auch in Aschaffenburg, weil mit Lena zusammen.
Deshalb seid ihr auch verheiratet.
Genau, ne? Ne, das bringt es so mit sich. bin von Beruf in der IT-Branche unterwegs. Näheres vielleicht später. Und
genau. Ja. Weil wir uns einfach darauf verständigt haben, wofür ich euch einfach sehr, sehr dankbar bin, weil deshalb hole ich mir auch die Spezialisten immer in die Sendung. Ich dachte mir, trotz allem zum Einstieg einfach nochmal zu verstehen, wann war so euer Outing, dieses sogenannte Outing als Trans, ja, auch für euch selber und wie lange hat es gedauert, bis ihr es tatsächlich auch für euch dann gemacht oder damit rausgegangen seid? Lena, wie war das denn bei dir?
Ja, also es gibt ja einmal das innere Outing, das für sich selbst erkennen und dann, wie du schon gesagt hast, das äußere Outing, also wo man es dann auch mit der Welt teilt. Also angefangen hat es bei mir in der Pubertät, wo ich gemerkt habe, dass sich die Entwicklungen, die da passiert sind, entgegen meinem Wesen entwickelt haben. Ich konnte es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so benennen. Also ich wusste, es ist irgendwas falsch, aber ich war halt so geboren, hat mich so erzogen und ich musste halt irgendwie damit leben. Mhm. Das habe ich dann auch sehr lange getan und habe dann aber in einer Beziehung, das war dann auch mit Mitte 30, muss ich sagen, meine erste Beziehung, festgestellt, dass das als Mann so nicht funktioniert. Mhm. Und konnte aber immer noch nicht sagen, dass das an meiner weiblichen Identität liegt und habe angefangen, mich zu informieren und bin dann so über Lebensgeschichten, über Blogs, über YouTube nach und nach dahinter gekommen, dass das eigentlich das ist, dass ich trans bin. Und habe dann aber noch lange mit mir gerungen, ob ich diesen Weg einschlage, also ob ich das auslebe oder ob ich damit halt einfach so lebe.
Mhm. Wir werden auch gleich nochmal über die Wege, die ihr dann auch tatsächlich gegangen seid, wie ihr euch informiert habt, auch nochmal näher drauf eingehen. Doro, wie war das bei dir? Du hattest ja da eher auch so ein einschlägiges Ereignis, was dich so ein bisschen wachgerüttelt hat, kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Also bei mir ist es auch ähnlich wie bei Lena, dass ich schon eigentlich so lange ich zurückdenken kann, den Wunsch hatte, als Frau zu leben oder eigentlich auch die Frau war, natürlich als Stereotyp Mann erzogen worden bin, logischerweise, mhm. und auch das dann gelebt habe und hatte mein Outing auch vor, ja, mittlerweile auch 7, 8 Jahre. Das kam dazu, dass ich dann ein Burnout hatte, der mir sehr viel Zeit gegeben hat, über mich nachzudenken und mich auch mit mir zu beschäftigen und mir natürlich auch, wie Lena schon sagte, auch die Freiheit gegeben hat, weil ich keine Ressentiments mehr zu befürchten hatte von einem Arbeitgeber oder so, mhm. Mir natürlich auch die Freiheit gegeben hat, es auszuleben. Was ich schon von Anfang an gemacht habe, ich habe das von Anfang an öffentlich ausgelebt. Ich habe das nie zu Hause ausgelebt.
Mhm. Also bist direkt dann...
Ja, mhm. Also ich war zwar auch Teilzeitfrau, damals, also nicht Vollzeit, aber du merkst halt dann, wenn du das, bei mir war es so, ich habe halt gemerkt, dass sich halt dann was richtig angefühlt hat, wenn du das gemacht hattest. Mhm. Muss allerdings auch dazu sagen, dass ich einen ganz, ganz tollen Freundeskreis hatte, hauptsächlich auch Mädels, die dann auch mit mir zusammen unterwegs waren. Also wir waren wirklich auch von Anfang an in der Öffentlichkeit.
Als Mädelsklicke dann unterwegs. Ja, ja. Ja. Ja, das wäre genau diese Geschichte und das hattest du mir ja auch schon gesagt, dass du da wirklich einen tollen Umkreis, ja, da hattest. Lena, bei dir war es so eher durchwachsen, ne, wenn ich das noch recht in Erinnerung, ja, habe.
Ja. Also ich bin ja auch 2007 erst beruflich hier in die Gegend wieder zurückgekommen. Ich habe in Gießen gelebt vorher nach dem Studium und bin dann 2007 nach Aschaffenburg zurückgekommen und habe da eine Stelle angetreten und kannte eigentlich erstmal in der Gegend keinen Mensch. Also ich war da relativ allein. Und habe dann meine damalige Partnerin halt kennengelernt, auch über den Job im Prinzip. Mhm. Und war halt auch sehr auf mich allein gestellt. Okay. Und deswegen habe ich dann halt auch lange mit mir gerungen, ob ich jetzt meine ganze Existenz halt dann aufs Spiel setzen, naja, soll. Weil, klar, ne, ich hatte ja einen befristeten Arbeitsvertrag zu dem Zeitpunkt und wusste nicht, ne, stehe ich dann halt auf der Straße, wenn ich das jetzt sage. Ja. Und das hat dann halt wirklich auch noch bis 2013 gedauert.
Okay. Wir sprechen jetzt gleich so auch dieses, was euch auch sehr am Herzen liegt, so dieses, wie können sich betroffene Menschen informieren, wo kriegt man Infos her, weil da gab es schon die ein oder andere Diskrepanz und genau, und jetzt haben wir erst Klassiker und spricht doch tatsächlich über, ne, über eine Frau, die eine tiefe Stimme hat und so weiter und so fort. Ja, das Thema staatlich geprüfte Frauen haben wir heute hier bei Steve's Quirlwelt. Und ich fand den Ausdruck einfach toll, den die Doro mir da um die Ohren. Das kam eigentlich, ich glaube, ein Zusammenhang, als wir uns über Herrn Joshua unterhalten,
genau,
haben.
Genau. Joshua, genau.
Und da dachte ich, ja, eigentlich haben sie recht. Die müssen sich tatsächlich prüfen lassen, ob sie Frau sind oder nicht. Ne? Dieses, jetzt habt ihr euch für euch zum einen innerlich und auch nach außen hin geoutet, sondern kommt dieses und nun. So, wie geht mir denn dann vor? Ich sag mal, ihr, also gerade Doro hat mir auch berichtet, da gibt's schon ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man da, man steht plötzlich alleine da. So, was waren so eure ersten Schritte?
Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich von Anfang an eigentlich erst mal selbst informiert. Das heißt, ich habe das alles online recherchiert. Und bin dann ängstlich, aber entschlossen irgendwann zu meiner Hausärztin gegangen. Das war Ostern 2013, werde ich nie vergessen. Mhm. Und habe ihr das dann erklärt und habe natürlich gedacht, die weist mich direkt in die Klapse ein und sagt, sie haben alles, aber nicht das. Und die hat mir eine halbe Stunde lang zugehört. Ich habe mir den Ast abgezittert und habe dann tatsächlich Verständnis bekommen und habe dann gesagt, ich habe auch Bedienungsanleitung mitgebracht. Ich hätte gern drei Überweisungen, die, die und die. Und die hat es mir dann auch ohne Zögern gegeben. Also natürlich okay. unter anderem zur Psychotherapie, ne?
Ja, ja.
Aber auch zum Urologen und zur Endokrinologie für die Differentialdiagnostik. Also es ist ja eine Diagnose dahingehend, alles andere auszuschließen, anstatt dass man bestätigt, du bist trans, sondern man schließt ja alles andere aus und kommt dann zum Schluss, es bleibt nur trans übrig.
Ich beneide euch wirklich nicht über all diese Schritte, die ihr da gehen müsst. Also du hast dich jetzt wirklich stark im Internet erstmal erkundigt und so weiter und hast dann auch wahrscheinlich gehofft, hoffentlich stimmt das auch alles, was man hier so liest. Man, ne, man kennt das ja so, mir kribbelt's am Auge, was könnte es sein? Und jetzt gehe ich mal bei NetDoctor gucken, was ich für Krankheit habe. Ne? Ja. Doro, wie war es denn bei dir? War das da auch für dich so einfach oder eher schwieriger?
Ich hatte ein bisschen anderes Herangehen wie die Lena. Bei mir war es halt so, dadurch, dass ich, wie ich vorhin erzählt habe, das auch schon öffentlich gelebt habe, war für mich eigentlich gar nicht so klar, wo der Weg, wie der für mich überhaupt gehen soll. Mhm. Und es wurde immer klarer und ich habe dann durch Zufall Kontakt gekriegt zur Berliner Szene eigentlich, die dort auch mit Selbsthilfegruppen und die Dagmar hat mir damals sehr geholfen, die habe ich dann also kennengelernt. Ich habe mich dann einfach in den Zug gesetzt, bin immer nach Berlin gefahren, weil ich hier in Frankfurt und Umgebung eigentlich gar nichts Wirkliches gefunden habe, was, ja, vielleicht habe ich auch nicht gesucht. Also ich habe es zumindest einfach auf der menschlichen Art probiert. Und da ging es halt einfach nur dann über die Berliner Schiene. Mhm. Und wir haben halt dann viel telefoniert, es ging halt viel über Telefon und so. Und irgendwann bin ich dann halt auch mal bei meiner Hausärztin gelandet, die im Karlgrund ist und ein paar Tage älter ist wie ich noch oder nicht so arg viel, aber bin Gott sei Dank mit ihr bekannt und auch per Du und bin dann hin und habe ihr dann gesagt, also so und so ist das. Und dann hat sie mal geschluckt, dann hat sie gesagt, hat mich mit Doro angeredet, direkt von Anfang an.
Okay, super.
Und hat gesagt, ja, also wirklich total cool reagiert. Und dann sagt sie, ich weiß darüber überhaupt nichts, aber ich helfe dir, wo ich kann.
Aber das ist zumindest ehrlich.
Absolut. Und, ne? Absolut. Und ja, dann ging das halt so nach und nach. Habe ich mich halt dann informiert, was man so alles machen muss, dass man halt, wenn man halt was machen will, einfach wenn du da mal den Einstieg kriegen willst, sind es in der Regel ja mal weibliche Hormone. Damit fängt es ja mal an. Mhm. Und dazu brauchst du ein Indikationsschreiben und dazu brauchst du mal einen Psychologen. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte, Termine zu kriegen. Also ich meine, das kennt jeder, der einen Psychologentermin haben muss oder will. Und für uns ist es noch sehr viel schwieriger, weil transerfahrene Psychologen gibt es ganz, ganz wenige nur.
Ist nicht so breit gestreut.
Genau.
Jetzt habt ihr da über diese Schiene Informationen bekommen und habt auch tatsächlich dann Hausärztinnen gehabt, die euch da unterstützt haben. Wie schwer war dann also alles so ins Rollen zu bringen, sag ich mal? Du sagst ja schon, Psychologentermine sind schon mal schwierig. Ja. Wie war das dann mit all den anderen Schritten, sag ich mal, beziehungsweise die Informationen, die gegeben waren? Was habt ihr da vermisst? Du sagst so, diese persönliche Ansprache hier im Umkreis war sehr dürftig. Wo hat es denn noch so gehabert und seht ihr zu heute da eine Verbesserung?
Naja, gearbeitet hat es eigentlich immer an irgendwelchen Krankenkassen meistens.
Okay.
Also an irgendwelchen Institutionen, sei es jetzt Krankenkasse, meistens ist es die Krankenkasse, mit der du dich rumärgern musst. Wir haben hier in Frankfurt in der Uni eine ganz gute Möglichkeit, die das hormontechnisch, die dich da begleiten, das funktioniert auch relativ unproblematisch. Also Ärzte gibt's hier schon irgendwo. Mhm. Psychologen ist wieder was anderes, ist ganz knapp, aber wie gesagt, also für den Einstieg kommst du da schon ganz gut zurecht. Das größte Problem ist, also ich war damals bei der Krankenkasse, hab gesagt, so und so ist es. Das erste, was ich dann gehört habe, ist, nö, sind sie nicht. Mhm. Also mit solchen Dingen wirst du da konfrontiert. Das ist einfach unglaublich irgendwo, was du da auch zugemutet kriegst in dem Moment. Und da brauchst du wirklich gute Nerven, das durchzuboxen auch. Ne? Okay. Weil bei uns ist es halt so, dass wir ziemlich von Anfang an halt versuchen, irgendwie uns entbartlos zu werden. Ne? Gerade wenn du in einem gewissen Alter bist.
Klar, und
du irgendwann, ne, deckt's auch die Make-up-Schicht nicht mehr ab dann, ne, an dem im späteren Abend. Und dann versuchst du das loszuwerden. Und das ist halt, wenn du in einem Alter bist, wo du schon graue Haare hast, dann geht es auch mit dem Laser nicht weg. Also das musst du dann wirklich jedes einzelne Haar mit der Nadel rausmachen, mit Nadelepilation, da wird dann Strom draufgegeben. Und das ist halt was sehr langwierig ist, was aber sehr teuer ist.
Naja, klar.
Aber auch da ist es so, dass es die Krankenkasse bezahlt, in Anführungszeichen, aber nur beim Hautarzt. Und du findest keinen Hautarzt, der das macht.
Okay.
Also hast du da schon wieder den Streit. Und ach, es ist einfach, Krankenkasse ist das.
Also das heißt, die Krankenkassen könnten da wirklich noch ein bisschen sich weiterentwickeln. Nennen wir es doch einfach mal so. Ihr lacht, also Doro guckt ungläubig.
Ja, das ist schon das Nadelöhr, das ist auf jeden Fall so. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ein Jahr lang auf einen Therapieplatz gewartet, also auf die Psychotherapie. Ich habe die Zeit dann aber nutzen können, weil ich mir das halt, ohne dass es überheblich klingt, finanziell erlauben konnte, das selber zu bezahlen. Okay. Also ich habe halt darauf verzichtet, bei der Krankenkasse das Geld dann zu bekommen und habe gesagt, ich mache das, bevor ich zum Psychologen ging. Ich habe ein Jahr Zeit. Ich mache jetzt hier schon mal Nadelepilation auf eigene Kosten. Das hat natürlich auch was dann halt gekostet. Aber mir war es halt wirklich wichtig, wie Doro schon gesagt hat, diese Haare halt so schnell wie möglich loszuwerden und diese Zeit einfach nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Okay. Ne?
Ich will jetzt da gerade noch mal kurz reingrätschen, weil wir ja nachher noch mal so ein bisschen über euren jeweiligen Weg sprechen werden. Ich würde gerne einfach noch mal so diese Informationsschiene gehen. Was würdet ihr euch denn wünschen, wenn ihr jetzt das so zu 2013 jetzt mal vergleicht? Wir sind jetzt fast im Jahre 2021. Ja. Was würdet ihr euch von verschiedenen Institutionen wünschen, um diesen Weg ein bisschen einfacher und transparenter auch zu machen? Oder wo sagt ihr, wo man sowas nochmal aufhängen müsste? Jetzt, wir wissen, die Krankenkassen müssen sich vielleicht da ein bisschen besser schulen lassen oder wie auch immer man das möchte oder vielleicht mit anderen Institutionen. Aber was würdet ihr euch wünschen, wo man da ein bisschen was mehr tut, sage ich mal?
Also an Informationen hat sich schon natürlich ein bisschen was getan, also zum Beispiel DGTI oder Transident, also die Vereine, die es gibt, haben ja auch Internetseiten, die auch Beratungsstellen zum Beispiel ausweisen, an die man sich wenden kann. Möchten wir auch jeder, der hier zuhört oder die hier zuhört, ans Herz legen, wenn da Bedarf besteht, sich da auch mal vertrauensvoll hinzuwenden. Weil da kann man natürlich Tipps bekommen und auch ja eine Vorstellung davon bekommen, was auf einen zukommt. Und auch eine praktische Hilfestellung im Einzelfall, was man jetzt tut.
Okay.
Wie gesagt, ich habe mir das sehr mühsam im Internet auf einzelnen Seiten zusammengesucht. Was halt wirklich so ein bisschen halt gefehlt hat für mich, war so eine Seite, auf der das alles relativ übersichtlich und zugänglich und nachvollziehbar auch greifbar war. Auch so mit Adressen, an welche Ärzte kann man sich wenden, an welche Therapeuten kann man sich wenden. Oder gibt es bei den Krankenkassen vielleicht einen zentralen Ansprechpartner, der sich damit auch auskennt, der einen dann auch beraten kann, was man tun muss oder was man lassen sollte? Das war halt sehr mühsam, all diese Fallstricke selber zu finden und dann zu umschiffen.
Doro, von deiner Seite noch was, wo du sagst, da könnte man noch ein bisschen was tun?
Ja, da mein hauptsächliches Problem manchmal auch mit der Krankenkasse war, ist es da auch wieder das Thema und es gibt seit 2003 oder sowas gibt es so eine Begutachtungsrichtlinie eigentlich, die von den kassenärztlichen Vereinigungen und auch von den Krankenkassen, also dieser MTK macht es ja dann, rausgegeben worden ist. Und das wäre halt schön, wenn die Krankenkassen das einfach mal lesen würden, was sie da selber unterschrieben haben und sich auch mal dran halten würden, weil alles sind Einzelfallentscheidungen bei uns. Alles, egal was du machen willst, ist eine Einzelfallentscheidung.
Okay.
Und das ist dann das natürlich, kannst du dir vorstellen, dass wenn du eine Einzelfallentscheidung jedes Mal wieder hast, das sich natürlich auch zeitlich hinzieht dann. Ne? Und das ist was, also wir haben uns jetzt auch auf die Vorbereitung von dieser Sendung heute auch mal drum gekümmert. Es gibt mittlerweile eine neue Begutachtungsrichtlinie, die auch nicht so viel prickelnder ist für uns jetzt, sage ich mal. Also, aber es wäre schon mal schön, wenn sie das einhalten würden, was da drin steht.
Okay, also selbst das ist schon schwierig.
Also selbst da hast du schon die Frage, wie Lena das vorhin angedeutet hat, welcher Sachbearbeiter ist es überhaupt?
Wir gehen da auch noch mal gleich drauf hin, so was eigentlich auch dann auf auf jemanden zukommt, ob jetzt, ob in welche Richtung es auch geht, ja, das, was muss man dann alles bedenken mit Amtsgängen und so weiter. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ich habe jetzt einen ganz interessanten, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war Frau und ist jetzt Mann. So rum. Es ist Against Me, heißt die Band, und er singt jetzt tatsächlich auch sehr viel über das Thema. Ich glaube, er verarbeitet sein Leben, was er zuvor hatte und was er jetzt hatte, in all seinen Liedern. Und ich glaube, das ist jetzt eher was für Doro, so ein bisschen die Richtung, so ein bisschen rockiger. Und ja, von daher sage ich mal viel Spaß. Ich habe gedacht, ich spiele mal was, dass man so ein bisschen ausruhen könne, bevor es in die nächste Runde geht. Christina Aguilera mit Reflections aus Mulan, die Echtverfilmung jetzt, ne? Und ja, da geht's ja auch so. Mulan ist ja dann auch, oder weiß ja auch nicht so erst sich zuzuordnen. So, wir haben jetzt schon mal über die Hürden gesprochen, die wir erstmal hat, oder wo, um überhaupt mal an Informationen zu kommen und zu verstehen, was muss ich tun. Nur noch mal ganz kurz die Frage, ich glaube, Lena, bei dir habe ich schon ein bisschen rausgehört, als ihr so gehört habt, was da auch alles auf euch zukommt, seid ihr da manchmal ins Zweifeln auch gekommen, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich glaube, das packe ich nicht, oder?
Ja, also ins Zweifeln über einen selbst bin ich nicht gekommen, aber natürlich stellt man sich die Frage, schaffe ich das alles und wie lang dauert das und wie wird das auch werden? Ne? Du weißt ja nicht, wie das Endergebnis dann mal auch sehen wird, im wahrsten Sinn des Wortes. Und natürlich auch nicht, wie die Reaktionen deiner Mitmenschen ausfallen. Also ich habe mich ja auch erst sukzessive geoutet, also da ich ja ein Jahr lang erstmal auf den Therapieplatz gewartet habe, ne, musste ich ja so lange den Ball flach halten, weil ich ja auf der Arbeit nicht geoutet war.
Okay.
Und habe das dann so scheibchenweise einem nach dem anderen erzählt und so natürlich auch ein bisschen Erfahrung und Sicherheit gewonnen, weil ich natürlich erstmal mit Menschen angefangen habe, die ja mir besonders nahe standen oder vielmehr denen ich ein besonderes Vertrauen entgegengebracht habe, wie meine Arbeitskollegin, die mit mir im Büro gesessen hat. Ja. Und als ich gemerkt habe, dass die reißt mir nicht den Kopf ab und die zieht jetzt nicht gleich aus und wirft Blumentöpfe nach mir, habe ich dann natürlich auch Mut gefasst und habe mich so einen nach dem anderen vorgearbeitet. Und wie das so ist, man trifft dann tatsächlich Menschen, von denen man nie gedacht hätte, dass die da positiv drauf reagieren würden.
Naja, klar, ja. Das ist mit vielen Dingen so und oft sehr, sehr erfreulich. Doro, du hattest den Kopf geschüttelt, also du hast von vornherein gesagt, egal was da kommt, das ziehe ich jetzt durch.
Nein, also natürlich hast du auch die Selbstzweifel, das ist ganz klar. Und ja, da hat es dann so ein bisschen zugetroffen, die immer lacht, weißt du, so bei mir. Also natürlich sitzt du dann auch mal zu Hause vorm Fernseher und denkst, ist das jetzt alles gerade richtig, was ich da so mache? Aber gezweifelt, habe ich daran jetzt eigentlich nie. Also für mich war das ja auch eine Aufgabe, die halt einfach jetzt zu tun ist und gezweifelt habe ich daran nie, nee, das kann ich nicht sagen. Also das war, muss natürlich auch dazu sagen, dass das bei mir ein bisschen anders war. Lena ist ja ein Mensch, der viel plant auch für sich und das habe ich ja jetzt so gar nicht gemacht. Also bei mir kam ja jetzt so ein Schritt zum anderen irgendwie. Und am Anfang wollte ich ja eigentlich auch weder Hormone nehmen noch sonst überhaupt irgendwas machen. Das kam alles so nach und nach erst bei mir. Und dadurch war das jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, ich schaffe das nicht, weil ich diesen Berg eigentlich gar nicht gesehen habe.
Okay.
Im Nachhinein sehe ich den, der hinter mir liegt, aber ich sehe nicht, wie ich da hochgelaufen bin.
Bist einfach drauf los. Was ja auch nicht verkehrt ist, muss man auch dazu sagen. Wenn jetzt ist das so, na, man hat die ersten Infos, man hat so ein bisschen angefangen, schon ein paar Dinge in die Wege zu leiten, aber erzählt mir doch nochmal ganz kurz, was ist das denn dann alles? Wir haben schon gehört, Therapietermin. Ja? Man will ja dann auch mit dem Namen und so weiter. Was muss man sich denn da tatsächlich alles über sich ergehen lassen?
Ja. Also man muss natürlich erstmal die zwei Wege auch trennen, weil eigentlich haben die inhaltlich oder von den Voraussetzungen her nicht viel miteinander zu tun. Es gibt den juristischen Weg, um sein juristisches Geschlecht und den Namen zu ändern. Und dafür brauchst du halt in erster Linie die Psychologen. Das heißt, zwei Psychologen müssen dir ein Gutachten schreiben. Das wird auch dann vom Gericht beauftragt. Also das gibst du nicht selbst in Auftrag. Und das ja liegt dann bei Gericht vor. Ich wurde dann noch zur Richterin eingeladen, zur persönlichen Anhörung. Und musste mich dann auch noch quasi rechtfertigen, ob das dann so richtig ist, ne? Und dann wurde ein Gerichtsbeschluss erlassen, nachdem der Staatsanwalt keine Einwände erhoben hat, dass ich nicht mein Geschlecht wechsle, weil ich ein Verbrechen begangen habe und mich verstecken will. Und dann war ich dann irgendwann rechtskräftig staatlich geprüft Frau, ja.
Okay, mir fehlen schon wieder die Worte, was natürlich in der Radiosendung blöd ist, aber es ist halt, ja, ne, ich hatte ja jetzt wirklich schon zwei Trans-Menschen hier gehabt und es ist, man erfährt immer wieder was Neues, wo man denkt, was kann man einem Menschen noch zumuten, ne? Jetzt ist das der juristische Teil wenn ihr allein so an eure Amtsgänge denkt, so wenn, na, wie sind die denn schon mit euch umgegangen?
Vollkommen normal. Also okay. Ich war in Frankfurt auf dem Gericht gewesen, weil ich ja damals noch in Hessen gewohnt habe. Da war das Gericht Frankfurt zuständig für mich. Das war eine vollkommen normale Sache. Das ist auch eine Truppe in Frankfurt von einem Richter und zwei Mädels, die da im Büro sind, die machen auch fast ausschließlich nur Transgeschichten.
Okay, also die haben entsprechend auch die Erfahrung sozusagen. Mhm. Wenn wir jetzt von den Untersuchungen, du hast vorhin schon einen Begriff mit Krüpp irgendwas, Entschuldigung, dass ich den jetzt nicht ganz zusammenkriegen, aber was muss man sich denn da schon wieder drunter vorstellen? Weil im Endeffekt, ne, wenn ich jetzt einfach nur nochmal für die Leute da draußen, die dann sagen, okay, ne?
Ja. Also wie gesagt, das ist eine Differentialdiagnose. Also es werden alle anderen möglichen Erkrankungen ausgeschlossen, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, es bleibt nur noch trans übrig. Das ist einmal auf der körperlichen Seite. Das heißt, du gehst in dem Fall ich zur Uniklinik Frankfurt und die haben eine Chromosomenanalyse gemacht, mhm, um festzustellen, ob bei mir irgendeine Form von Intersexualität zum Beispiel vorliegt. Dann die Hormonstati geprüft, ob ich genug Testosteron habe, ob ich zu viel Östrogen habe, so Sachen. Dann war ich auch beim Urologen, der mich dann auch nochmal körperlich untersucht hat, ob es irgendwas Auffälliges gibt, ne? Und last but not least, wie gesagt, immer wieder Psychologe, der dann halt nochmal feststellen muss, ob diese Geschlechtsidentität halt mit irgendwelchen anderen Erkrankungen erklärbar ist, ob du gespaltene Persönlichkeit hast, mhm, ob du das machst, weil du aus irgendeiner Lebenssituation fliehen willst, mit der du das halt überdecken willst, das Thema. Und wenn das alles geklärt ist, dass das nicht vorliegt, dann erst kommt man zu dem Schluss, okay, die Person wird dann wohl trans sein.
Ne? Okay. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, so sag ich mal, so von ganz außen, ohne jetzt zu bewerten, ja, diese Person tut mir jetzt leid, weil sie das alles durchmachen muss, oder eben andere, die dann sagen, die befolgen einfach nur irgendwelche schwachsinnigen Gesetze, sagt ihr vielleicht irgendwo auch, ja, es könnte tatsächlich sein, dass manche sich entscheiden, trans zu sein, obwohl sie es vielleicht aus irgendeinem, ich sage, ne, man schließt ja einiges aus. Ja, also kann es dann doch vielleicht vorkommen, dass Menschen dann doch nicht wirklich trans sind, aber das aus irgendeinem Grund vielleicht für sich jetzt entschieden haben oder dass es vielleicht doch nicht ganz so unberechtigt sind, dass gewisse Dinge untersucht werden?
Ja, das gibt's. Also das ganz klar. Also sicher, wo es positive Fälle gibt, gibt es natürlich auch negative Fälle, wobei die, was man weiß, also Leute, es gibt ja nicht viele Zahlen in Deutschland, also die Zahlenlage ist ganz, ganz dünn in Deutschland. Mhm. Und was man aber weiß, ist, wer eine Personenstandsänderung, aber sind auch nicht alle Bundesländer, die daran teilnehmen, aber es gibt eine Anzahl Leute, die das wieder rückgängig gemacht haben, also ihre Personenstandsänderung, der Bereich liegt unter 0,1%. Also das ist verschwindend gering. Dazu muss man wissen, dass wir ungefähr pro Jahr etwa 2.500 Gerichtsurteile, sind ja Gerichtsurteile, also Beschlüsse sind keine Urteile, sind Beschlüsse. Sind Beschlüsse, die gefällt werden in Deutschland. Und wie gesagt, davon sind 0,1%. Also das heißt, das sind irgendwas um die zwei Leute oder so, die das wirklich wieder rückgängig machen. Also es ist nicht sehr viel.
Ja, ich sag halt auch so, wie viele Ehen werden geschieden, ne? Ja. Man will ja auch für immer und ewig, ne? Also, so viel dazu.
Wie gesagt, pro Gericht sind es vielleicht zwei Leute oder so, die das da.
Jetzt ist es so, und da hast du ja auch noch mal während unserem Gespräch darauf hingewiesen, nur eine Geschlechtsanweisung, Geschlechtsangleichung heißt aber dann nicht, dass alles in Butter ist, dass dann alles super ist und man hat alle Probleme gelöst. Dem ist ja dann nicht so, ne? Also zumindest bei vielen. Ne?
Naja gut, die Geschlechtsangleichung steht ja eigentlich ganz zum Schluss. Mhm. Also das ist ja in Anführungszeichen der letzte Schritt, den du dann für dich beschließt, dass du den auch machen willst. Ja. Und davor ist vieles schon passiert und dann bist du dir, ich sag mal, zu 99,8% sicher, dass das Richtige ist, was du machen willst. Auch. Mhm. Du machst es nicht einfach so. Also du stehst es auch gar nicht durch, wenn du da nicht dahinter stehst.
Ja, ja. Aber du hattest, ja, das, du sagst ja, natürlich muss man auch so ein bisschen sein Leben aufräumen, ne, wenn man gewisse Probleme hat und die aus der Welt schaffen, ne?
Genau, also man muss natürlich, wie du schon die Frage richtig gestellt hast, bedenken, dass das kein Allheilmittel ist, wenn diese OP mal stattgefunden hat. Also wenn du vorher noch andere Probleme in deinem Leben gehabt hast, sei es jetzt beruflich, familiär oder mit dir selbst, die werden dadurch natürlich sich nicht in Luft auflösen. Ja, wobei das halt manchmal so ein bisschen die unterschwellige Erwartungshaltung ist, nach dieser OP ist dann alles gut und alles rosa und überhaupt. Aber das ist halt nicht so, weil eigentlich, man hat jahrelang mehr oder weniger auf dieses Ziel, auf den Abschluss dieses Weges hingearbeitet. Und wenn das dann passiert ist, dann tut sich für viele so eine Art Loch auf, weil diese Aufgabe weggefallen ist, sich um das alles zu kümmern. Mhm. Und da dann halt eigentlich wieder normales Leben zu beginnen oder vielmehr sein eigentliches Leben dann überhaupt erstmal zu beginnen, ist dann die Herausforderung.
Okay.
Also den Übergang zu schaffen von ich lebe für die Transition zu schaffen für ich lebe mein Leben wieder. Mhm. Und aber nicht davon auszugehen, dass jetzt dann alles gut ist, was vorher vielleicht nicht gut war. Mhm.
Okay. Also das muss man natürlich halt immer auch noch im Hinterkopf behalten. Sehr schön. Wir haben gleich die erste Stunde schon verquatscht. Ja, ihr guckt schon ganz. Ja, ich sagte ja, es geht ziemlich zügig. Nachher sprechen wir auch nochmal so ein bisschen über euren Weg und natürlich auch so gewisse Themen, die euch so ein bisschen auch am Herzen liegen, zu sagen, das ist eben auch, was uns betrifft und auch manchmal, was gar nicht so sensationell ist, wie man es immer hinstellen muss. Also in diesem Sinne kommt jetzt erstmal Hurts mit Beautiful Woman. Und wie immer hier keine Nachrichten, sondern der Hinweis auf die Kinzig News, unser Partner für die ganzen Informationen und Neuigkeiten aus und um den Main-Kinzig-Kreis, kinzig.news, da könnt ihr alles abrufen und ich nutze meine Zeit, um noch ein bisschen mehr mit meinen Gästen quatschen zu können und euch dort da draußen noch mehr Informationen geben zu können. Wir sind immer noch bei dem Thema staatlich geprüfte Frauen. Musikalisch geht es um die Vielfalt der Geschlechter, egal in welche Richtung und wie man mit dem Geschlecht spielt sozusagen. Und ich habe Doro und Lena im Studio, die uns jetzt schon einiges erzählt haben, was so alles auf einen und eine zukommt. Wenn man sich als trans outet oder wenn man trans ist, was man so alles so hinter sich bringen muss. Von den Amtsgängen und von diesen ganzen Arztbesuchen etc., das ist so dieses, was einen wahrscheinlich erstmal ziemlich erschlägt. Aber wie war das denn, Doro, fange ich doch mal bei dir an. Wie war denn so dein Weg? Du sagst ja, du bist ja durch Berlin da sehr gute Kontakte bekommen. Ich meine, ich weiß es, die Storys sind unglaublich, aber das, wer dich so kennenlernt, auch jetzt so auch persönlich, glaubt der versteht auch, dass das überhaupt gar kein, dass du, also die Storys sind schon cool, aber ich sag mal, wie war denn dein Weg tatsächlich dann letztendlich, bis du Frau warst oder ich meine, die warst du, aber bist du dann komplett, sag ich mal, sowohl rechtlich als auch, ja.
Naja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es bei mir halt eben nicht so war, dass ich das vorher geplant hatte und wusste auch gar nicht, wie weit es in etwa gehen sollte. Und so hat sich das dann halt eins aufs andere aufgebaut. Ich war dann mit einer Bekannten zusammen, auch einer Transfrau. Wir waren dann mal zusammen in Urlaub. Wir waren auf Gran Canaria. Und Ich habe damals schon als Frau gelebt. Wir hatten allerdings männliche Papiere dabei, was auch immer recht lustig ist, wenn du reist mit männlichem Pass und mit dem Rock ankommst. Aber die gehen da alle eigentlich souverän damit um, muss man schon sagen. Also ich habe da nie Anfeindungen oder irgendwas gehört, gar nichts.
Okay.
Ja gut, und dann waren wir halt auf Gran Canaria und dann gibt's halt das Problem, wenn du halt schwimmen gehst mit dem Badeanzug und dann, ja, irgendwas musst du ja reintun in den Badeanzug und das bleibt halt dann da nicht. Und ja,
das wird Entschuldigung, dass ich lache, aber ich kenne das. Ich habe dir die Story erzählt, als ich erst beim Fummel gelaufen bin und mir sind dann die Silikoneinlagen unter dem Kleid rausgeflutscht.
Genau, so in etwa ist es dann auch, zumal wenn du dann auch ins Meer schwimmen gehst, das war dann alles nicht so prickelt. Und da kam halt der Wunsch, naja, vielleicht wäre ja doch so eine Brust gar nicht so schlecht. Also so für diesen weiteren Lebensgang als Frau hätte ja doch durchaus Vorteile. Und dann habe ich das also auch mit meiner Mentorin, sage ich jetzt mal, in Berlin auch mal besprochen. Und die sagte dann, ja, du, die hat also auch Kontakte zu einem Arzt in München, relativ bekannter Arzt auch, der uns operiert, also fast nur. Also,
okay.
Und da wiederum war dann eine Bekannte gewesen, die aus Moskau kam und dort operiert hat oder sich das dort angeguckt hat auch und es dort lernen wollte. Die ist eine relativ junge Ärztin eigentlich. Die hat richtige, normales, also keine Praxis dort, sondern sie operiert in einer Klinik dort. Und sie macht es seit vielen Jahren, operiert sie russische Transmädels. Und zwar macht sie hauptsächlich Gesichtsoperationen. Genitalangleichungen hat sie nicht gemacht, wollte sie halt in München lernen. Na gut, also auf jeden Fall sagte dann meine Mentorin zu mir, frag doch mal an, da geht's am schnellsten, weil das halt in Deutschland wieder etwas schwierig ist mit der Krankenkasse. Und ich, wie Lena auch in der Situation war, dass ich halt gesagt habe, okay, ich kann mir das leisten, ich kaufe mir jetzt eine Brust. Und dann ging das halt so hin und her und dann haben wir halt irgendwann hatte ich halt mal die heißt Anslutzki, mit der habe ich dann irgendwann mal geskypt und wir waren uns sympathisch über Skype und dann habe ich gesagt, ja, ich komme, kein Problem. Ich komme nach Moskau und dann machst du mir eine Brust rein. So, das haben wir dann auch gemacht. Also ich hatte dann damals noch keinen Personalausweis, also nur einen Personalausweis, kein Reisepass und da hat immer noch meinen alten Namen gehabt, was ja dann natürlich auch witzig war, ne? Also ich bin dann nach Moskau eingereist mit dem Visum noch als Mann, aber dann auch nicht in Frauenklamotten. Allerdings war das schon schwierig bei mir, weil ich keine Männerklamotten mehr hatte.
Okay.
Also ich bin damals schon mit Stiefel eingereist, die goldene Schnallen hatten, ne?
Und rückzugst dann auch in Männerklamotten mit Brust.
Ja, ich hatte dann einen ganz weiten Pulli dabei gehabt für die Rückreise. Und habe mich dann mit der Anne auch angefreundet und ja, wir haben uns dann ein paar Mal getroffen. Also wir sind heute sehr gut bekannt eigentlich miteinander, auch befreundet, würde ich sagen. Wir waren auch ein paar Mal in Moskau gewesen. Auch dort hatte ich nie Probleme gehabt, was das Trans angeht.
Schon,
wobei ich nicht Moskau mit dem Rest von Russland gleichsetzen möchte. Also
ja gut, das ist letztendlich überall
Ja, das war halt so mein Weg und dann...
Und der Abschluss war dann einfach in München.
Genau, sozusagen. Der Abschluss war dann halt in München, dann das kam dann halt auch irgendwann mal. Und ja, so,
es war so mein... Also es war Abenteuer und es war einfach typisch Doro, kann man das so sagen?
Ja, es war...
Lena lacht und nickt, also das ist die Bestätigung. Lena, wie war es denn bei dir?
Ja.
Du hast ja auch so... Ein bisschen Abenteuer hast du ja auch dabei gehabt, ne?
Das stimmt. Also ich bin rumgekommen, das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber bei mir war es halt das Kontrastprogramm. Also für mich war das generalstabsmäßig durchgeplant, könnte man fast so sagen. Wobei es bei mir auch so war, für mich war klar, wenn ich das anfange, dann ziehe ich das in letzter Konsequenz auch durch. Heißt, ich mache auf jeden Fall auch die OPs oder alle OPs, die man so typischerweise macht. Das ist ja auch so was sich halt jeder selbst überlegen muss. Es gibt ja keine Vorschrift, dass du alles machen musst. Ja, du kannst ja auch nur deinen Namen ändern oder auch im Zweifelsfall nur die OP machen. Aber das muss sich halt jeder selbst überlegen und die Gesellschaft reagiert halt so oder so darauf.
Es ist einfach so, auch die Transwelt ist vielfältig.
Genau.
Darf man so sagen, oder?
Ja. Genau, also da gibt es unterschiedlichste Wege, deswegen, da ist auch jeder Weg, jedes Ergebnis und jede OP anders zum Schluss, ja. Also da gibt es nicht one size fits all.
Genau.
Und wie gesagt, für mich war das von Anfang an klar. Ich gehe den gesamten Weg, also mit Operation, und habe mir dann halt auch zurechtgelegt, zu wem ich gehen möchte. Und habe dann auch entsprechend angefangen, mir das zu terminieren, um es mal so zu formulieren.
Ja. Minutiös durchgetaktet.
Ja, das war eher jährlich durchgetaktet.
Ja. Ja.
Im Wesentlichen, ja. Also ich war zuallererst in Asien gewesen. Also es war meine weiteste Reise. Deswegen habe ich gesagt, ich bin rumgekommen. Mhm. Ich war in Südkorea, also in Seoul in der Hauptstadt. Und habe dort eine stimmverweiblichende Operation machen lassen, weil das auch was ist, was die Krankenkasse eigentlich nicht bezahlt oder wenn dann überhaupt bezahlt, dann nach sehr langer Logopädie.
Okay.
Und da ich einen relativ telefonlastigen Job habe, war das für mich eigentlich sehr wichtig, das hauruck gelöst zu bekommen. Also es war zumindest der Plan. Und dafür habe ich mir wahnsinnig viel Urlaub angespart, hat auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Und ja, war so meine erste Maßnahme, das war im Dezember 2014. Mhm. Das war dann aber auch erst, nachdem meine Psychotherapeutin mir zumindest signalisiert hat, also sie ist so weit davon überzeugt, dass das seine Richtigkeit hat. Und okay. Das, ne, also ich wollte es nicht machen, bevor dann einer sagt, also sie haben Duppen, aber nicht den.
Okay.
Und alles umsonst war. Ne? Das war schon mir wichtig.
Mhm.
Und das war dann, wie gesagt, im Dezember 2014 die erste operative Maßnahme, also eigentlich geschlechtsangleichende Maßnahme überhaupt, die ich gemacht habe. Dann war der nächste Schritt eigentlich die Namensänderung. Also das kam dann im Mai 2015, war dann die Gerichtsanhörung, was ich vorhin erzählt habe, dass das seinen Abschluss gefunden hat. Also ich war dann staatlich geprüft Frau ab Juni 2015. Und hatte für August 2015 dann meine feminisierende Operation geplant, allerdings nicht in Russland, sondern meine war in Belgien, also schon zumindest die EU.
Okay.
Und wie ja Doro schon gesagt hat, auch das ist natürlich dann selbst zu bezahlen. Leider nicht sehr günstig, je nachdem, was du halt machen lässt. Auch da kannst du natürlich sagen, okay, nur die Nase oder
keine Grenze nach oben auf gut Deutsch. Okay.
Ja, ja. Also da kann man viel machen und viel lassen, je nachdem. Und das war natürlich dann erstmal ein wichtiger Schritt, weil wenn die Leute dann auch ein weibliches Gesicht zu dir sehen, dann sind die Reaktionen natürlich ganz anders, als wenn du mit einem männlichen Gesicht durch die Gegend läufst.
Das auch, ist wahrscheinlich dann auch sehr, das Selbstbewusstsein wird dann auch nochmal ein bisschen gepusht, ne?
Genau, ja. Also zum einen erlangst du viel Zufriedenheit mit dir, weil das Bild im Spiegel zu dir, also deinem Selbstbild passt. Aber du fühlst dich auch wesentlich selbstsicherer auf der Straße, weil du genau weißt, die Leute sehen jetzt zumindest an deinem Gesicht, dass du weiblich bist, ja. Und es kann dir nicht jetzt jeder mehr unbedingt zumindest an deiner Nasenspitze ansehen, was mit dir los ist.
Ja,
ne? Weil vorher konnte ich ja kaum irgendwo hingehen, ohne dass mich die Leute auf der Straße angeguckt haben wie den bunten Hund.
Naja, ne? Klar. Und bei dir war dann auch der Abschluss, war dann wie bei Doro in München gewesen, ne?
Genau.
Und also der Abschluss noch nicht ganz, ne? Weil das war, was mir jetzt in deinem Fall auch ein bisschen wichtig ist, auch klar zu machen, ne, es ist auch nicht einfach mal so mal kurz hier mal, ne, mal busy operiert, sondern du hast jetzt, so, sag jetzt mal so ein bisschen so, dass das das Schlechtere losgezogen, weil du jetzt auch noch ein paar Nachwehen hattest, sage ich jetzt einfach mal, nach Problemchen, die noch korrigiert wurden, ne?
Genau. Also zum einen möchte ich dazu sagen, die Wartezeit auf diese OP gerade in München ist sehr lang. Also ich habe 2,5 Jahre Wartezeit gehabt, um da hinzukommen. Und deswegen habe ich das natürlich auch lange vorher angefangen und die Zeit halt mit diesen anderen OPs erstmal gefüllt. Weil Warten ist eins der Hauptthemen in diesem ganzen Prozess auf irgendjemand und irgendwas. Und so konnte ich das halbwegs auch füllen für mich. Und wie du schon gesagt hast, ich habe dann im März 2017 die erste geschlechtsangleichende Operation gemacht, wobei es so ist, dass es dazu planmäßig eine Korrekturoperation gibt, in der das Ganze kosmetisch nochmal verbessert werden kann oder kleine Probleme auch behoben werden können, wobei es auch Fälle gibt, in denen die erste OP reicht. Also es gibt auch Leute, die gesagt haben, passt, danke, das war's.
Okay.
Also es kann auch so
nickt, bei dir war das wahrscheinlich so. Ja, sie nickt.
Genau. Also ich habe die Korrektur auch in Anspruch genommen. Das war dann im Dezember, also gute 9 Monate später. und habe dann auch anlässlich dieser Operation zusätzlich die Brustvergrößerung machen lassen auf eigene Kosten, weil ich die Standards der Krankenkasse überschritten habe. Also das hätte die Krankenkasse bei mir nicht bezahlt. Mhm. Und dann war ich auch erstmal eigentlich fertig, dachte ich, mit OPs. Wobei ich dann festgestellt habe, dass es bei mir zum Beispiel ein Problem gab mit dem Wasserlassen. Also bei mir ging es darum, wo geht der Urinstrahl hin? Das war für mich schwierig. Und ich hatte dann auch nach ungefähr einem Jahr festgestellt, dass ich von der Brustvergrößerung eine Kapselfibrose entwickelt habe. Also eine Verhärtung der Brust beidseitig.
Ja.
Und das musste dann halt später nochmal in einer separaten Operation beides korrigiert werden. Also die Implantate mussten getauscht werden und es musste nochmal an der Harnröhre operiert werden.
Okay. Aber also es gibt halt Risiken und man kann halt eben nicht sagen, ja, das ist alles easy going, ja, egal wie erfahren die Ärzte sind, jeder Körper ist auch nun mal anders, ja.
Genau, also es können immer Komplikationen auftreten. Ich kenne auch mehrere Mädels, bei denen verschiedenste Komplikationen aufgetreten sind, beherrschbare. Also es ist jetzt kein Drama passiert, aber es war halt nötig einzugreifen. Ja. Das muss einem bewusst sein. Ich möchte aber natürlich auch niemandem Angst machen. Also die Operateure, die es in Deutschland gibt, die meisten davon machen das schon seit vielen Jahren und sind auch wirklich gut in ihrem Job.
Ja, bei jeder OP hat man halt, ne, es kann mal, ob das minimal oder maximal irgendwie mal was schief geht oder wie auch immer. Oder es gibt, wie gesagt, jeder Körper ist nun mal anders und das kann bei einer Rücken-OP, das kann bei einer Schilddrüsen-OP, was auch immer, gibt es irgendwas. Also von daher den Mut dadurch nicht nehmen lassen, ist die Message.
Genau.
Wir kommen zum nächsten Song, und zwar Christine and the Queens. Ich glaube, sie ist lesbisch, glaube aber nicht trans, aber sie singt über das Thema trans. Ein ganz toller Song, finde ich, weil er einen sehr geilen Beat hat und einfach auch einen ganz schönen Text. Und sie ist Französin und das finde ich dann auch nochmal ganz süß, diesen französischen Akzent. Hat damals bei Transmenschen und auch bei Drag Queens viel Unruhe gestiftet, weil man es missverstanden hat. Also, ja, ich habe mich geschichtlich da informiert. Ja, an dieser Stelle grüßen wir doch mal die Tati, weil die hat uns versprochen, dass sie heute Abend zuhört. Wir haben hier jetzt gerade erstmal so ein paar Geschichten so aus dem Nähkästchen geplaudert. Also Tati, sei gegrüßt von uns dreien. Ja. Genau, mache ich zwar nicht so oft, aber Tati wird heute mal gegrüßt. Doro und Lena, jetzt geht's mal um euch und nicht um das, was ihr so alles so schon durchgemacht habt, mitgemacht habt. Ich sag jetzt mal so als ganz naiver Mensch. Die Doro hat mir den besten Spruch bei unserem ersten Gespräch gedrückt. Ja, ich würde es ja nicht so aussprechen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das hier so wiederholen darf. Aber sie hat zu mir gesagt, naja, jetzt fragst du dich, warum lasse ich zwei Kerle die Schniedel abschneiden, damit sie dann schwul zusammenleben. Jetzt sitzen vielleicht wahrscheinlich wirklich einige da draußen am Radio und denken sich, warum werden Männer zur Frau, um dann trotzdem wieder mit einem ehemaligen Mann, wenn man das so sagen kann, zumindest mit einem ehemaligen männlichen Geschlecht wieder zusammenzuleben. Ich meine, ist klar, weil man ist Frau und man steht auf Frauen. Man ist lesbisch. Also so sehe ich das jetzt mal, ganz naiv. Aber jetzt Doro ist schon aufgestanden, die wird uns jetzt aufklären. Es ist wirklich keine Konstellation, die man sehr oft hat. Das darf man dann schon so sagen, oder?
Das ist richtig, ja. Es ist aber so, dass diese ganze Trans-Geschichte, egal was das jetzt ist, in welche Richtung das ist, mit einer sexuellen Orientierung überhaupt nichts zu tun hat, auch wenn das Transsexuelle ist. Es hat mit einer sexuellen Orientierung überhaupt nichts zu tun.
Es geht einfach um deinen, um dich selber.
Es geht einfach um deinen Körper, deine äußere Erscheinung, dein, auch letztendlich dein Mindset, was du im Kopf dazu hast, zu welchem, in unserem Fall ist es jetzt halt ein Geschlecht, dich zugehörig fühlst. Bei binären Menschen, die ja auch weitestgehend dazugehören, ist es halt etwas anders. Aber grundsätzlich hat es erstmal nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun. Und bei mir und bei Lena ist es halt so, dass wir haben uns halt einfach kennengelernt und waren uns halt einfach sympathisch. Natürlich verbindet uns auch ein gemeinsamer Weg. Und das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher jetzt für uns. Und ich für meinen Teil zum Beispiel hatte nie irgendwas mit einem Mann gehabt. Also ich kann das überhaupt nicht sagen, jetzt in meiner ganzen Vergangenheit, ganz im Gegenteil.
Und du warst ja auch tatsächlich, wenn ich das so einbringen darf, mit einer Frau verheiratet vorher, ja, schon, ne?
Ja, ja.
Wie ist, die Gefühlswelt verändert sich aber dann im Endeffekt irgendwo auch nicht, oder? Also zu der anderen Frau gegenüber. Ich meine, klar, ihr seid jetzt nicht mehr zusammen, ne, aber die Gefühlswelt innen drin, so vom Herzen her, sag ich mal, ist ja dann doch gleich geblieben, oder?
Ja, also bei mir ist es gleich geblieben, aber auch da ist es so vielfältig, wie wir alle halt sind. Mhm. Also das ist da auch bunt. Also Hormone lösen viel aus im Körper, können viel auslösen, okay, im Körper und lösen auch viel im Kopf aus, also einfach in deinen Gedankengängen, die du hast, oder eben auch Unterbewusstsein halt viel, wird da viel ausgelöst.
Ja, ja.
Und dadurch kann das alle möglichen Konstellationen annehmen, von denen du vorher gar nicht weißt, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Also es gibt, wie gesagt, alle Richtungen. Bei mir ist es geblieben, wie es war.
Lena hat mir ja schon im Vorgespräch mitgeteilt, ja, also die Doro ist lesbisch, aber ich nicht unbedingt. Ne? Also du hältst es doch immer so ein bisschen offen.
Das kann man so sagen, ja. Wobei das was ist, was auch erst im Lauf der Transition, also vor allen Dingen der Hormonentherapie und der OP entstanden ist. Also ich war, als ich als Mann gelebt habe, auch strikt heterosexuell in dem Sinne, als dass ich nur an Frauen interessiert war. Mhm. Das hat sich dann auch erst, wie gesagt, im Lauf des Weges geändert. Dass das für mich auch was war, was ich mir vorstellen kann und gerade mit der körperlichen Veränderung dann auch hätte zulassen können. Von daher war es für mich auch ergebnisoffen, ob ich jetzt eine Frau kennenlerne oder einen Mann. Also es hätte so oder so laufen können.
Also es ist auch tatsächlich nichts, was man unbedingt von vornherein steuert. Also das kann sehr interessant. Also ich finde es mega interessant, auch auf einfach. Ich finde es auch toll, weil es hält einfach auch diese Vielfältigkeit dann aufrecht. Wie habt ihr euch dann eigentlich kennengelernt?
In der Kirche, muss man dazu fairerweise sagen. Also die Kirche konnte nichts dafür, die war nur Schauplatz des Geschehens. Sprich, das war in der Krypta, wo sich unsere Selbsthilfegruppe in Aschaffenburg damals getroffen hat.
Ist das eine katholische Kirche?
Ja.
Ernsthaft? Und da geht, werdet ihr da nicht erst mit Weihwasser und sowas und oder geht da kein Feuer auf, wenn ihr reintretet? Nein?
Ging ohne Exorzismus. Ne?
Okay, ja super, toll eigentlich, dass so eine Selbsthilfegruppe auch in einer katholischen Kirche tagen darf. Ja?
Genau, aber wir haben also Raummiete bezahlt, die haben uns das nicht einfach überlassen aus Gutherzigkeit.
Die wussten, dass Corona kommt, dass es Geld dann brauchen. Ja.
Genau, also das war vorausschauend geplant.
Okay.
Aber wie gesagt, das ist nicht mehr unser Treffpunkt, aber damals haben wir uns in der Kirche kennengelernt, das hört sich natürlich immer gut an. Ne?
Okay.
Aber ja, und dann sind wir miteinander ausgegangen, haben festgestellt, das passt soweit doch ganz gut und so kam dann eins zum anderen. Ich bin dann kurze Zeit später mit dem Blinddarm im Krankenhaus gelandet und meine frisch mir angetraute Partnerin sozusagen hat dann mich natürlich unterstützt und begleitet und ist dann so diskret bei mir eingezogen. Und so hat sich dann so...
Ach so, im Krankenhaus war es nochmal ganz schnell eingenistet oder wie?
Genau, also es war geplant, sie ist eine Woche über meinen Geburtstag bei mir. Ich hatte dann Not-OP im Krankenhaus und meine Frau hat daheim dann die Stellung gehalten und schon mal den Koffer ausgepackt.
Okay.
Und so wurden wir uns nicht mehr los.
Ihr seid verheiratet, seit wann?
Seit 19.09.2019.
Auch ein gutes Datum, sich gut zu merken, habt ihr ja gut ausgesucht. Wie ist es denn, wenn man heiraten möchte als Transmensch? Ich meine, eigentlich hat man ja seinen Pass seinem Geschlecht entsprechend, aber man braucht ja so ein paar andere Dokumente, um eben dann zu heiraten. Ist das einfach oder?
Also einfach an sich war es schon. Es war halt so, dass wir uns schon auch da wieder offenbaren mussten. Okay. Das heißt, also in Bayern zumindest ist es so, du musst einen Auszug aus dem Geburtenregister vorlegen, also es reicht keine Geburtsurkunde. Und auf diesem Dokument ist dann auch deine männliche Vergangenheit ersichtlich. Ne? Also von daher musst du dich zwangsouten im Prinzip.
Okay, aber es gab jetzt keine Probleme im klassischen Nein. Sinne. Okay. Ja. Wie reagiert denn die Umwelt auf euch? Und das ist, was Doro mir auch mitgeteilt, was ihr sehr, sehr wichtig ist, einfach auch klar zu machen, wir sind ganz normal, wir leben ganz normales Leben, wir sind nicht die schillernde Vögel, die immer hier durch Aschaffenburg ziehen und so weiter. Du sagtest ja, du hast eh einen sehr offenen und sehr tollen Umkreis um dich gehabt immer. Wie ist das denn so in der ich sag jetzt mal, wie die Umwelt, die eure Mitmenschen, gerade auch auf dem ländlichen, sag ich jetzt mal so?
Also ich für meinen Teil oder wir jetzt für unsere Ehe, wir führen eine ganz normale, langweilige Ehe mit den Problemen, die jede andere Ehe auch mit sich bringt. Was ziehen wir heute Abend oder was ziehen wir an und was gibt's heute Abend zu essen und wo fahren wir in Urlaub hin? Und also das sind die ganz normalen Probleme, die jeder andere auch hat. Oder wir müssten mal wieder einkaufen oder die leeren Flaschen müssten mal weg oder der Müll muss mal raus. Also es sind ganz normale, wir haben eine ganz normale Ehe, die wir halt führen. Und ja, mit der Umwelt, also die Umwelt reagiert sehr viel weniger auf uns, wie man das eigentlich meint. Also wenn du durch die Stadt läufst, ist jeder so mit sich selber beschäftigt, dass er das gar nicht wahrnimmt, ob du da jetzt entlangläufst oder nicht. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie die Sensation ist. Das fängt dann immer erst mal an, wenn man irgendwo hinkommt, aber im Großen und Ganzen.
Wie ist es denn mit Anfeindungen?
Also ich persönlich hatte mal in Frankfurt mal unschöne Erlebnisse gehabt, allerdings auch ganz normal auf der Zeil. Es ist also abends auch mal, wo man da, Gott sei Dank, auch nicht alleine dort gewesen. Da gab es mal, aber es gab keine Handgreiflichkeiten oder so irgendwas. Also
ja gut, wir hatten ja jetzt, ne?
Wir hatten das gerade wieder gehabt, was sehr, sehr schade ist, meiner Meinung nach. Ja. Das ist nicht nur schade, es ist ein No-Go, meiner Meinung nach. Es ist nicht nur schade.
Ja, ist definitiv so. Und es hat ja Gott sei Dank ein bisschen mehr, sag ich mal, Aufsehen erregt, wie jetzt die Sache in Leipzig, ja, was ja im Endeffekt tatsächlich auch ein islamistischer Anschlag auf Homosexuelle war und hat keiner drüber gesprochen. Gibt es Ängste auch so ein bisschen, die ihr so immer so bei euch habt?
Also ich lebe relativ angstfrei, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Also wer dann mal schnell die Koffer packt und nach Moskau fliegt,
Also du denkst da schon auch drüber nach. Du machst das nicht einfach so. Ich hatte auch schon Erlebnisse. Bin schon in Frankfurt aus der Straßenbahn ausgestiegen und habe in der Pegida-Demonstration gestanden. Ich bin auch schon in die Straßenbahn eingestiegen. Die kam gerade vom Stadion. Also ich hatte schon relativ viele Erlebnisse, aber die nie jetzt irgendwie böse ausgegangen sind. Mhm. Also von der Seite her ist meine Erfahrung auch nicht so, dass ich irgendwie großartig Angst haben müsste. Mhm.
Ich glaube, du gehst auch ganz anders durchs Leben einfach. Du strahlst ja schon. Ich sag's jetzt mal so, deine Persönlichkeit ist eigentlich schon im Raum, bevor du den Raum betrittst. Es ist so ein bisschen so das Gefühl, die Tür geht auf und bevor Doro überhaupt richtig schon drin ist, ist eigentlich aber die Persönlichkeit schon drin. Und da war es halt, um Gottes Willen, das ist toll. Also ich habe dir erzählt, als du mir die erste Sprachnachricht geschickt hast und man merkt da, dass ein ganz spezieller, ich sag jetzt einmal so, Energiefluss von dir ausgeht. Ne? Eure Zukunft, wie sieht die denn eigentlich aus? Also, gibt's da irgendwas Aufregendes, was noch geplant ist, oder sagt ihr auch, wir werden halt einfach jetzt gemeinsam alt?
Das ist zumindest der Masterplan auf jeden Fall. Zwischendurch könnte noch die Anschaffung eines Haustiers liegen, speziell eines Hundes, aber das ist noch in Klärung. Da arbeiten wir vielleicht nach Corona dann nochmal dran. Aber ansonsten, glücklich alt werden wäre jetzt der Masterplan und die Zeichen sind nicht so schlecht dafür.
Okay. Habt ihr denn, was jetzt gerade auch nochmal die Geschlechtsangleichung und so weiter betrifft, seid ihr da jetzt, wo ihr sagt, ihr habt jetzt tatsächlich euer Ziel erreicht und ihr müsst, ich weiß nicht, bei dir waren ja jetzt nochmal die Komplikationen, sagen wir es mal so. Da ist aber jetzt nichts mehr in Planung, Doro, hier jetzt nochmal ein bisschen aufgeschüppt oder sowas in Moskau oder so. Du bist jetzt zufrieden, so wie du bist. Sie nickt. Oder, okay.
So ganz würde ich das nicht negieren. Ich meine, ich war jetzt halt zum letzten Mal in diesem Januar im Krankenhaus nochmal zur Korrekturoperation. Es hat jetzt auch nicht restlos funktioniert, aber im Moment ist kein Bedarf.
Okay, sehr schön. Jetzt kommt tatsächlich eine Transfrau, die uns ein bisschen was in die Ohren trällert. Wie ihr alle merkt da draußen, sorry, es fällt immer wieder ein Song raus, aber es ist so interessant und da finde ich, kann man die Musik mal ein bisschen hinten anstellen. In diesem Sinne kommt jetzt Kim Petras mit Malibu. Doro und Lena, es gibt natürlich auch kritische Töne, auch von eurer Seite, so ein bisschen auf verschiedene Situationen auch tatsächlich bezogen. Und ich glaube, Doro, du hast mir das auch im ersten Gespräch auch dann tatsächlich so ein bisschen mal so ich sag jetzt einfach mal, klar gemacht, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe. Du hast dann gesagt, so, naja, wir wollen auch nicht immer drüber reden. Wir wollen halt nicht immer auf jeder Party erstmal interviewt werden. Wie geht ihr denn mit solchen, wie soll ich sagen, also einmal ist es ja Neugier, bei den anderen ist es vielleicht eher Sensationsgeilheit. Wie geht ihr denn damit um, beziehungsweise wie differenziert oder wie könnt ihr das differenzieren oder wie merkt ihr das auch, wo ihr dann sagt, hier, du kannst mich jetzt mal gern haben?
Ja, es ist halt ganz schwierig eigentlich, da, wie du schon sagst, die Unterscheidung zu finden zwischen wirklichem Interesse, weil ich meine, deswegen sind wir auch heute Abend hier, wenn man nicht drüber redet, dann kann das nie jemand verstehen und nie jemand wird es akzeptieren. Und eine Akzeptanz kannst du nur dann haben, wenn du dich auch in gewissem Maßen erklärst. Mhm. Aber da sind wir auch an dem Punkt. Von uns erwartet man eigentlich, dass wir uns immer und überall erklären. Und das ist auch nicht so. Weißt du, manchmal möchte ich einfach nur ein Eis essen. Mhm. Ne? Und möchte nicht irgendwie irgendjemand irgendwas erklären. Oder auf einer Party einfach nur mal Musik hören. Oder, weißt du, oder mich am kalten Buffet durchfressen. Also ich möchte dann nicht unbedingt jetzt hier einen Interviewtermin haben, um mich zu erklären, wie denn das jetzt ist. Und da kommen natürlich auch immer Fragen, die du jetzt halt auch gestellt hast im Rahmen jetzt, die auf einer Party jetzt nicht unbedingt hingehören, meiner Meinung nach. Mhm. Ne, die einfachste Frage ist dann, bist du fertig? Ja, ich war schon fertig, wie ich auf die Welt gekommen bin, weil sonst wäre ich ja noch drin geblieben. Also, ne? Dann, ja, ich meine,
man macht sich halt erstmal wirklich nicht so die Gedanken
drüber. Ja, aber wie übergrifflich ist das denn, wenn du jemand fragst, hast du eine Genitalangleichung? Ich frage dich doch auch nicht, wie lang dein Schniedel ist. Mhm. Und das muss man den Leuten aber einfach auch mal klar machen, wie übergrifflich das ist. Wenn sich sowas im Gespräch ergibt, dann ist das was anderes. Aber es gibt, von uns wird erwartet, dass wir da einfach so drüber reden. Und das ist halt manchmal schon auch schwierig. Also das ist, ja.
Also ich denke ja, das ist auch ein guter Hinweis auch für alle Menschen da draußen am Radio, die jetzt so zuhören und vielleicht da auch nicht so die Erfahrung gesammelt haben bisher und vielleicht auch in die Situation dann kommen. Ja. Also ich denke, ich mache mir auch nicht immer über alles Gedanken, weil ich auch selber ein sehr offener Mensch bin und da auch immer erwarte, dass jeder das auch so mir, der dann auch einfach offen ist, ja. Aber ja, man muss sich tatsächlich auch ein bisschen Gedanken drüber machen, dass das durchaus übergrifflich ist, kann natürlich, ja, kann vieles auch auslösen oder vielleicht auch vieles kaputt machen, ja. Wie du schon sagst, auf einer Party wäre es mit Sicherheit nicht die ideale Situation, vor allen Dingen, wenn dann noch am besten noch 3, 4, 5, 6 Leute drumherum stehen, weil die ja dann hören, über was quatscht die denn da so ungefähr, ja. Wenn wir schon beim Thema sind, was sind denn so typische, oder sagen wir mal, was darf man oder sollte man oder kann man und was sollte man lassen oder vielleicht eher nicht tun? Gerade in, ich sag jetzt mal, Transmenschen gegenüber, so diese Do's and Don't Do's einfach mal so. Was ist so typische Fettnäpfchen, wo ihr sagt, ach, muss das jetzt sein und so und Sachen, wo ihr sagt, das solltet ihr uns entgegenbringen, ne?
Na gut, also als allererstes ist mal der Respekt uns gegenüber auch mal da. Mhm. Und man muss sich halt das überlegen, ob man das jeden anderen Menschen, der im Raum ist, auch fragen würde. Mhm. Und da, wenn du das beherzigst, da bist du eigentlich schon mal ein ganzes Stück weiter.
Okay.
Dann gibt's bei uns halt so ein Problem, dass viele Leute ihre alte Vergangenheit eben einfach wirklich hinter sich gelassen haben. Und dazu gehört auch der alte Namen. Das ist auch so eine oft gehörte Frage, wie hieß du denn vorher? Völlig egal. Mhm. Also das tut ja jetzt nichts zu der Situation, das richtig, macht die Situation ja nicht besser, wenn du weißt, wie ich vorher geheißen habe. Also das ist ja Blödsinn, ja. Also da gibt's keinen Grund, das irgendwie zu fragen, außer Sensationsgier. Und da ist dann auch Schluss. Also da muss man ja auch sagen, jetzt ist mal Ende. Mhm. Ja? Und ich habe dir das ja am Telefon schon gesagt, wenn wir irgendwo hinkommen und dann halt irgendwie das jetzt rauskommt, dass wir trans sind, also bei Lena sieht man es ja nicht, aber bei mir sieht man es halt nun mal auch. Und das Erste, was wir dann hören, ja, wir haben auch die Olivia Jones im Fernsehen gesehen. Das ist schön, ja. Oder Der Sohn von meinem Schwager, dessen Bekannten, er ist auch schwul, das ist auch schön. Weißt du, das sind so Sachen, ich kann da damit nichts anfangen irgendwo. Ne?
Verstehe ich total, weil es ist halt nicht so, nee, die Community ist halt nicht komplett schwul, ja, das ist halt so, ne, ich weiß das ja auch, ja, das ist ja auch so ein Thema, das ist genauso die typische Frage, da haben wir ja auch vorhin schon gewitzelt drüber, wer ist denn bei euch die Mann und wer ist denn die Frau? Ja, das sind so auch so Fragen, da könnte ich aus der Haut fahren, so ungefähr, ne, aber, wie du schon sagtest, frag dich mal selber, ob diese Frage dir selber gut tut, ja, oder ob wie du sie selber empfinden würdest und ob ich das jeden fragen. Und ja, man muss halt differenzieren. Und wir hatten auch tatsächlich am Telefon mal drüber gesprochen, auch immer so diese manchmal wirkliche Anfeindung zwischen Drag Queens und Transfrauen, ja. Das ist, ich bin ja der Meinung, lass doch jeden sein, wie er will, und keiner sollte dem anderen den Rang ablaufen oder sonst irgendwas, weil man sollte sich ja gegenseitig nichts tun. Ja. Aber es ist ja leider nicht so. Ja. Und deshalb auch so diese, wo ich mit Lena erstmal drüber sprechen kann, weil du hast ja wahrscheinlich nicht geguckt, die Hausaufgabe hast du noch nicht gemacht. mit Lena habe ich tatsächlich über diese Reportage Disclosure auf Netflix gesprochen. Einfach auch zu dem Thema, wie sieht die Gesellschaft Transmenschen, ja, egal in welche Richtung jetzt. Im Film, und das finde ich, haben Laverne Cox und wie sie alle heißen, in dieser Doku wirklich super geil rausgestellt. Mhm. In Hollywood ist Trans immer etwas, was Ekel erregt, ja. Und das war tatsächlich sehr gut in dieser Doku rausgestellt. Jetzt geht die hauptsächlich auch um Hollywood. Natürlich kann man das auf den Alltag übernehmen. Aber wie seht ihr, wie die Gesellschaft Transmenschen seht? Welches Gefühl habt ihr da?
Ja. Also wir haben immer noch stark das Gefühl, dass diese Bilder, die auch da übermittelt werden, in dieser Dokumentation auch heute noch Bestand haben. Also dieses Opfersein, dieses Witzfigursein, dieses etwas Ekliges sein, wird halt doch immer wieder als Klischee bemüht, sei es in irgendeinem Spielfilm, einem Tatort oder in irgendeinem Zeitungsartikel und oder in der Politik. Und wir wünschen uns da natürlich, dass man mit uns genauso respektvoll umgeht wie mit allen anderen Menschen auch und uns genauso auch von der Wertigkeit her darstellt. Dass man uns dann so porträtiert, spiegelt sich natürlich auch dann in dem Verhalten der Menschen in der Gesellschaft uns gegenüber wieder. Ja?
Richtig, ja.
Und von daher ist das auch eine Verantwortung derjenigen, die das Bild dann projizieren, sich darüber Gedanken zu machen, was das für Auswirkungen im echten Leben auf die Menschen hat, die das nun mal auch betrifft, anstatt das einfach nur zu machen, weil es jetzt ein billiger Witz ist. Ja, wir sind keine Witzfiguren. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes todernst. Es bringen sich immer wieder Menschen um, die verzweifelt sind, weil sie in dieser Lage sind, und es ist kein Witz.
Ich glaube, das ist ein Thema, das tatsächlich die komplette Community auch betrifft, ob das jetzt schwule, Lesben, Transmenschen, Intermenschen betrifft. Das führt wirklich oft zu diesem Schluss, ja, wo einfach dann Menschen nicht mehr weiter wissen. Ne? Das ist tatsächlich so. Und ich denke auch, wenn diese Doku sich wirklich sehr stark auch auf Hollywood bezieht, sage ich mal, aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen, man kann es übernehmen, ja, warum werden solche Rollen zum Beispiel von Männern oder Frauen gespielt, warum nicht eben von Transmännern oder Transfrauen, die einfach wissen, was sie da tun, ja, das ist tatsächlich so, und es gibt inzwischen so tolle SchauspielerInnen vor allen Dingen, weil die sind mehr im Fernsehen auch tatsächlich vertreten, und wo ich mir sage, wow, und die haben so eine tolle Ausstrahlung, es ist schon Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal kurz Musik. Na, eins habe ich, genau, eine Frage hätte ich da noch, und das hatten wir tatsächlich auch nochmal so, dafür fällt wieder ein Song weg. Ich habe tatsächlich so viel, was heißt so viel, aber schon einiges mit euch beiden gelernt, und ich glaube, das ist einfach, weil auch sehr viel Unwissen draußen in der Welt herrscht, in der Gesellschaft. Jetzt gerade so, Doro, du hattest mir das bei dem Telefonat nochmal erklärt, die Brüste von Transfrauen ist nicht einfach mal so einfach so eine OP, sondern das ist tatsächlich, was jede Frau Oder ein genau. Anrecht darauf hat.
Genau. Also ich habe ja vorhin schon mal von der Epilation auch erzählt. Mhm. Und auch das ist ein Anrecht, wo jede Frau hat. Also wenn eine Frau bei einem stabilen Hormonspiegel, heißt es da, also sprich außerhalb der Pubertät und ein normaler Hormonspiegel hat und eben einen Bart hat, dann zahlt die Krankenkasse die Entfernung. Und genauso ist es mit der Brust. Also wenn eine Frau kein A-Körbchen entwickelt, kein voll ausgebildetes A, dann zahlt die Krankenkasse einen Brustaufbau. Und genauso ist es bei uns auch. Also wir haben da keine Sonderrechte.
Mhm. Was denkst du, gibt es noch, was die Gesellschaft gar nicht weiß, was euch oder überhaupt allgemein Transmenschen betrifft, wo viele denken, warum ist das so, was eigentlich was ganz Alltägliches ist für jeden?
Ja, was uns halt immer wieder nachgesagt wird, ist halt, dass wir einen gesunden Körper operieren. Und das ist halt zum Beispiel auch was, was nicht so ist. Also das ist ja ein ethisches Problem eigentlich, das Messer zu nehmen und den gesunden Körper, in ein gesundes Körperteil reinzuschneiden. Und das ist halt einfach nicht so. Mhm. Wir sind nicht gesund. Wir haben ein Problem. Ja. Und das ist halt was, wo die Gesellschaft halt auch denkt, was das dann wieder kostet. Also so eine Genitalangleichung, eine Hüfte kostet mehr.
Ja.
Nur mal als ganz schnödes Beispiel. Ja.
Und die Hüfte wird genauso benötigt wie eben die Genitalangleichung. Gehört ist, na, man macht es ja nicht zum Spaß. Das ist halt das, was man immer auch vor Augen halten muss.
Genau.
Also es gibt tatsächlich sehr viel Unwissen, was auch manchmal auch vielleicht die Sichtweisen der Gesellschaft ein bisschen verfälscht, weil einfach das Unwissen da ist. Gut, ich denke, da gibt es noch viel, viel mehr Dinge. Ich gebe euch jetzt erstmal wieder Against Me auf die Ohren. Und dann kommen wir schon zu unserem letzten Part. Von daher erst noch mal was Rockiges in die Ohren. Sagt, glaube ich, alles. Also ich glaube, einmal die Dysphorie ist ja, ne, einmal dieses innerliche Nicht-Übereinstimmen, ne, und der Blues dazu und Transgender und ja, und wie gesagt, ich glaube, irgendwas in dem Song, in dem Song davor, wo er singt, du hättest niemals eine Mutter werden sollen und so weiter, also ja, also Text mit Hintergrund und halt mit viel Gitarre und Tempo. Da wir uns jetzt nur noch 8 Minuten bleiben, nicht mehr ganz. Ich wollte einfach mit euch auch nochmal so in diese Richtung gehen, transsexuellen Gesetz und die ganzen Änderungen, die aktuell, ich sag mal, vonstatten gehen und die auch tatsächlich noch in Planung sind, ja, wo man ja auch nie genau weiß, ist das jetzt tatsächlich so 100% gut für Transmenschen oder ist es das nicht, hat eher einen finanziellen Hintergrund, ja. Welche Auswirkungen, oder sagen wir es mal so, ihr hattet mir ja gesagt, dieser Krankheitsschlüssel, der wird jetzt auch nochmal abgeändert, so wie das ja bei Homosexualität auch war. Was gibt es denn, oder sagen wir es mal so, welche Vorteile und welche Nachteile können denn tatsächlich durch all diese Änderungen entstehen?
Also gerade bei dem Krankheitsschlüssel ist es natürlich so, dass es für uns erstmal eine Entpathologisierung ist. Das heißt, im Moment ist es ja quasi noch eine Persönlichkeitsstörung, zumindest der Definition im ICD-10 nach. Mhm. Und das rutscht dann halt aus dieser Ecke der Störung raus und wird dann im ICD-11 als Geschlechtsentwicklungsinkongruenz bezeichnet.
Okay.
Es bleibt also in dem Krankheitskatalog zumindest drin, sodass zumindest die berechtigte Hoffnung ja besteht, dass es die Krankenkassen auch weiter bezahlen.
Okay.
Aber es ist halt so, dass man uns immer noch im Moment als ja, persönlichkeitsgestört bezeichnen kann, weil es halt dieser Schlüssel ist.
Okay.
Und das fällt dann halt weg. Ob das dann Nachteile für uns hat, dass die Krankenkassen sich dann weigern werden, Dinge zu bezahlen, das bleibt leider noch zu warten. Es ist jetzt auch wieder eine neue Begutachtungsrichtlinie vom MDS, MDK rausgekommen, wo leider keine Verbesserungen drinstehen, dass das Ganze mal einheitlicher und auch für uns einfacher wird. Von daher, ja, leider keine Erleichterung bis jetzt zu sehen.
Das heißt, da muss man bei vielen noch ein bisschen abwarten und Tee trinken, wie man ja so schön sagt. Das heißt, man weiß auch noch gar nicht genau, welche Lücken dadurch auch nochmal entstehen, die dann überarbeitet werden müssten.
Genau.
Doro, du hast im Vorgespräch auch nochmal mit mir berichtet, so diese die für dich die gesehene Blase, die ja natürlich in der kompletten Community, ich nenne es jetzt mal gruppenweise oder gattungsweise, wie auch immer man das nennen möchte, besteht und auch in der Trans-Szene, sage ich mal. Was genau meinst du damit, beziehungsweise wie siehst du das oft auch von außen, weil du sagst, du hast dich da rausgezogen?
Ja, ich habe mich da ziemlich rausgezogen aus dem Ganzen. Es liegt halt in der Natur der Sache, wenn halt Menschen irgendwie ausgegrenzt werden oder als Sensation dargestellt werden oder sonst irgendwas, dann bilden die halt selber so eine Blase. Und gerade bei Transmenschen habe ich es halt schon einige Male erlebt, wo, die Lena hat es vorhin angesprochen, wo nach der geschlechtsangleichenden Operation, wenn also so richtig alles mal von einem abfällt, dann ist halt der Lebensinhalt auch irgendwie weg. Und dann wird der Lebensinhalt auf einmal trans. Ja, und dann wird es halt schwierig, weil dann diese Leute leben dann wirklich in der Blase. Und das ist wirklich schwierig. Also das ist dann, die sind auch nicht mehr erreichbar für normale Dinge zum Beispiel. Mhm. Ich meine, ob die Frau Karrenbauer jetzt Witze machen muss über Toiletten, das ist die andere Seite. Aber man lebt trotzdem in einer realen Welt. Also man muss nicht, wenn man in dieser Blase lebt, jetzt nicht erwarten, dass sämtliche Toiletten eine dritte dazugebaut wird oder so. Das wird nicht passieren so schnell. Ja, das ist das, was ich damit meine. Man muss sich halt immer drüber im Klaren sein, was man so macht und auch was Lena vorhin gesagt hat. Du kannst alles machen, musst es aber nicht machen.
Ja.
Aber du musst ja trotzdem immer über die Konsequenzen im Klaren sein. Und nicht immer ist der andere schuld daran, sondern es ist einfach eine Sache des Lebens irgendwo. Ja.
Auch. Gibt's denn da auch tatsächlich nochmal innerhalb der Trans-Community auch nochmal Anfeindungen, weil du hast das nicht gemacht, da akzeptiere ich dich nicht und tatsächlich?
Ja, das gibt's da auch.
Okay.
Je weiter du halt in dieser Blase drin bist, je engstirniger siehst du das auch, was und dein Weg ist der richtigere. Und ja, eigentlich ist die Welt halt bunt und vielfältig und nicht nur ein Weg. Ne?
In diesem Sinne auch schon wieder, wie immer, eine Botschafterin oder zwei Botschafterinnen, die sagen, wir sollten eigentlich mehr zusammenrücken, anstatt weiter auseinander. Ne? Ich würde so gerne noch eine ganze Stunde mit euch quatschen. Es bleiben gerade noch 3 Minuten. Es ist tatsächlich so, ich hau einen Song noch raus, aber vorher sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Es war super spannend und super lustig auch.
Gerne.
Lustig nicht, weil ich mich über euch lustig gemacht habe, sondern weil es einfach viel Spaß mit euch gemacht hat. Und ich habe schon gesagt, vielleicht machen wir auch nochmal so einen Podcast, so einfach mal so abseits der Radiosendung. Cherry Lips kommt jetzt noch von Garbage. Das ist ein Song, den ich jetzt nicht rausgeschmissen habe, aber den finde ich nicht echt toll. Und euch da draußen wünsche ich eine gute Nacht. Bleibt unanständig bis nächste Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche mit dem Thomas, der hier sein neues Album vorstellt.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!